So,
hallo, moin moin, herzlich willkommen hier zurück bei den Cinebrüdern. Wir werfen einen Blick auf den Monat Februar, der jetzt zurückliegt. Wir wollen folgende Filme besprechen. Der Unsichtbare, das Remake vom Klassiker aus 1933. Wir wollen ein bisschen über die deutsche Komödie sprechen. Nightlife, über das vermeintliche Rassismusdrama Just Mercy. Warum vermeintlich? Das werdet ihr später hören. Wie immer ein paar Video-on-Demand-Geschichten, aber auch der Oscar-Contender Jojo Rabbit wird Thema sein in dieser Sendung, wo wir gerade beim Thema Oscar sind. Wir werden natürlich auch einen Blick auf die Oscars werfen, kurz rekapitulieren, was da passiert ist, und wie immer eine Vorschau geben. Für diese Folge wäre das dann der März. Was können wir im März erwarten im Kino? Das Ganze passiert natürlich nicht wem alleine. Wir wären nicht die Cinebrüder, wenn nicht Nils auch dabei wäre. Hallo Nils.
Hallo Cinebruder Christoph.
Wie geht's dir so, Nils? Was glaubt ihr?
Ja, ich, jetzt habe ich gegen's Mikro geboxt. Ich bin einfach so ein enthusiastischer Sprecher, weil ich so gehypt bin für den Kinomonat März. Und ja, mir geht's gut. Grüße gehen raus nach Osnabrück.
Ja, Grüße gehen natürlich auch an alle Corona-Patienten, die jetzt gerade unter Quarantäne stehen. Uns kann Corona nicht aufhalten. Wir senden weiter, oder Nils?
Ja, bis zum Schluss. Bis der letzte Mensch in Quarantäne ist und wir nur noch über UKW zu hören sind. Wir sind quasi wie dieses Orchester auf der Titanic. Bis wir selber da niederliegen, werden wir senden.
Ja. Und was wir vor allen Dingen auch wahrscheinlich sein werden, man sagt ja immer, also in so Apokalypse-Filmen ist ja immer so die letzte durchlaufende Sendung, so eine aufgenommene Warnung der Regierung irgendwie an alle, die das jetzt noch hören, wenden sie sich an das und das Quarantänezentrum in Boston oder in Berlin oder in Rom. Und ich prophezeie, die Zinnebrüder werden noch laufen, selbst wenn diese Regierungsnachricht nicht mehr läuft.
Ja, genau. Es wird auch so sein, dass die letzten Überlebenden werden diesen Podcast auf Schleife hören und werden denken, es gibt noch andere Überlebende. Aber am Ende der Geschichte werden sie merken, es ist nur eine Aufzeichnung und die Welt geht unter.
Ja, die Welt geht auch unter. Na, scheiße, irgendwie passt kein Film zu dieser Überleitung. Ja, keine Ahnung, wo wir anfangen. Wollen wir mit dem aktuellsten anfangen?
Ja, heraus, komm.
Der Unsichtbare. Der neue Film aus dem Hause Blumhaus. Sollte ursprünglich Teil des Dark Universe werden, also von Universal Studios. Ach, die haben ja mal geplant, auch so ein Cinematic Universe aufzubauen. Der Startschuss hat ja The Mummy gemacht von 2017 mit Tom Cruise. Hast du den gesehen?
Ja, habe ich gesehen. Der tat war auch mir ein bisschen leid, weil ich eigentlich Bock hatte, aber war ganz schrecklich, oder? Also ich bin eingeschlafen.
War super schrecklich, war ja auch ein Riesenflop und daraufhin hat Universal das ja auch ganz schnell wieder eingestellt und ist dann ein bisschen dann darauf zurückgegangen, so Einzelfilme zu machen mit ihren klassischen Monster-Geister-Film, also Frankenstein, hier das Ding, oder wie heißt das Ding, oder wie heißt denn das, diese Sumpf, das ist doch das Ding, oder, die Sumpfmonster?
Ja, kann sein, aber das Ding, also The Thing ist ja eigentlich dieses von John Carpenter, dieses Monster, was sich so, ich glaube, es ist ein Alien, was sich in dieser Eisbasis rumtreibt.
Ja, ich glaube, ich meine auch irgendwie das unheimliche Wesen aus einer anderen Welt, oder?
Ja, das kann sein.
Ist doch dieses Sumpfviech.
Mhm.
Naja, egal, auf jeden Fall. Der Unsichtbare, The Invisible Man im Original, ein Klassiker, geschrieben von H.G. Wells. Verfilmt 1933. Und jetzt neu aufgelegt von Lee Whannell, den man kennt aus einigen Saw-Filmen, also der an einigen Saw-Filmen beteiligt war, als Drehbuchschreiber, als Producer. Und in dieser Neuadaption aus dem Jahr 2020 sehen wir Elizabeth Moss, und das ist, glaube ich, auch die einzige bekannte Schauspielerin, zumindest die, die ich kenne. Und es ist weniger ein Monsterfilm über den Unsichtbaren, sondern eher ein Film über gewalttätige Beziehungen, Missbrauch, was macht das mit einem Menschen? Aber ich will nicht so viel vorweggreifen, was passiert in dem Film? In dem Film sehen wir eine junge Frau, wie gesagt, Elizabeth Moss, die in einer sehr gewalttätigen Beziehung steckt, nicht nur physisch, auch psychisch. Ihr Freund ist sehr, sehr reich, ein Erfinder auf dem Gebiet der Optik. Und ja, sie wacht eines Morgens früh auf und möchte ihn verlassen. Wird dann von ihrer Schwester abgeholt. Sie schafft es quasi zu fliehen aus diesem Anwesen. Und ein paar Wochen später, voller Angst, in der sie halt das Gefühl hat, dass ihr Ex-Freund sie doch ausfindig macht und ja weiter missbrauchen kann, bekommt sie die Nachricht, dass ihr Ex-Freund sich umgebracht hat. Sie erbt ganz viel Geld von ihm, bekommt aber immer nicht, also hat immer noch dieses bedrückende Gefühl, dass ihr Ex-Freund da draußen ist. Und das ist eigentlich schon alles, was man über die Handlung erzählen sollte. Kommen wir doch gleich mal zur Bewertung. Also wie ich schon gesagt habe, es ist eigentlich viel weniger ein Monsterfilm, ein Geisterfilm, als vielmehr, also das Ganze, finde ich, dient so ein bisschen mehr als Verpackung, vielleicht auch so ein bisschen, um den Film zu verkaufen. Das Ganze ist wirklich wunderbar gespielt und auch teilweise dann auch geschrieben, das muss ich aber in Klammern setzen, weil man Elizabeth Moss, also man erfährt gar nicht so viel direkt über diese gewalttätige Beziehung. Das Ganze spielt sich nur über Mimik ab und das ist gerade, also die erste Viertelstunde ist hervorragend, herausragend. Das ist wirklich erste Sahne, was die Frau da abliefert. Und wie gesagt, alleine durch ihr Spiel merkt man, okay, das ist keine gesunde Beziehung. Allerdings nimmt der Film dann immer weiter ab, bedingt durch viele Logiklöcher. Also das Drehbuch ist dann wirklich löchrig und teilweise übertrieben, teilweise gibt es keinen Sinn. Und
ist es vielleicht sogar durchschaubar? Badum.
Es ist, ich weiß nicht, durchschaubar würde ich nicht sagen, aber es ist teilweise zum Teil erwartbar. Der Film hat einen Moment, wo ich echt dachte, also wo ich wirklich da saß und mir so ein, boah, Alter, rausgerutscht ist, als etwas passiert ist. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, aber im selben Moment dachte ich so, ganz ehrlich, wie kann das passieren? Deshalb, also es ist so ein Film, ich würde sagen, sollte man sich angucken, sollte man eigentlich nicht verpassen. Aber ja, so ein Film ist gut mal gesehen zu haben, würde jetzt aber, glaube ich, nicht auf irgendeiner Top-Liste bei mir landen. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar, so ein Brot- und Butter-Film, wie ich immer sage.
Genau, also kann man ruhig mal sich antun. Antun ist das falsche Wort, aber kann man sich ruhig mal angucken. Wie gesagt, allein durch das Spiel. Ich finde auch, die Szene mit dem Unsichtbaren an sich sieht eigentlich ganz nett aus. Wie gesagt, manchmal finde ich, ist das so ein bisschen so, ja, also wie kann das jetzt kein anderer sehen? Oder wie können umstehende Menschen, also ich sag mal so, es geht dann auch hauptsächlich darum, wer glaubt Elizabeth Moss, ne? Also viele sagen, ja, du bist so verrückt und du bist psychisch einfach fertig und das ist ja auch so ein bisschen vielleicht die Stärke in dem Film, ne? Weil es geht halt wirklich darum, glauben wir Opfern also Missbrauchsopfern, ne? Steckt viel auch MeToo drin und so weiter. Also wirklich hochaktuell eigentlich. Aber so, wie er das dann darstellt, denke ich so, ja, also jetzt in dem konkreten Fall, wie ihr mir das hier verkaufen wollt, finde ich gar nicht so verrückt, wenn sie mir sagt, da ist ein Unsichtbarer.
Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ist jetzt nicht so, dass ich das sehe. Ich werfe jetzt nur mal den Punkt ein, dass jetzt ja Elizabeth Moss auch zumindest die ganz große Bekanntheit auch hauptsächlich über die Handmaid's Tale Der Reporter Markt heißt er ja auf Deutsch mit einem fantastischen Untertitel, bekommen hat. Und da geht es ja auch um so eine im weitesten Sinne Feminismusgeschichte. Und ich mag sie eigentlich und ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass sie jetzt so getypecastet wird, weißt du, für so ein immer so, sie muss jetzt immer diese Rollen spielen, wo sie eben, ja, weiß ich auch nicht. Weißt du, so ein Opfer bisschen darstellt.
Fertig, so genauso Opfer, ja. Könnte ja sein, also die sieht auch ganz schön fertig aus, durch den ganzen Film. Ja, wie gesagt, aber ehrlich gesagt, alle anderen kannte ich gar nicht. Also kann ich auch sonst auch nicht viel zu sagen. Also wie gesagt, der Unsichtbare, ganz aktueller Film, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, glaube ich, gerade erstmal eine Woche im Kino. Kann man durchaus machen, würde ich sagen.
Ja, werde ich mir auch mal schauen.
Anfangen. Das ist ja so ein durchgängiges Thema hier bei uns in der Sendung. Aber ich muss es trotzdem noch mal sagen. Ich muss wieder zum altbekannten Thema kommen. Benehmen im Kino.
Okay, Freunde, hau raus.
Hinter mir saß so eine Vierer-Mädels-Truppe. Ne? Und was haben die gelabert? Und was haben die gebölkt? Und es war ja nicht mehr so, dass sie mit dem Film mitgegangen sind, sondern auch die eine schreit zu der anderen, du wolltest doch den Film gucken, oder? Und dann die andere so, oh mein Gott, danach kann ich nicht schlafen. Und die andere regt sich die ganze Zeit darüber auf, dass es zu laut war im Kino. Ah, echt, ey. Einfach ruhig sein und den Film genießen. Weißt du, da kam der Trailer zu A Quiet Place 2. Ich habe A Quiet Place extra nicht im Kino geguckt, weil ich wusste, dass mir der Film im Kino versaut wird. Und ich werde mir auch nicht A Quiet Place 2 angucken im Kino, weil sich die Leute aber nicht benehmen können.
Ja, das stimmt. Das ist ein ganz großes Problem. Und ich finde, es ist bei Horrorfilmen oder Gruselfilmen noch mal schlimmer, weil so diese Filme, die leben halt von der Atmosphäre und die kann halt ganz, ganz einfach gebrochen werden durch Lachen oder durch irgendwelche Einrufe oder einfach nur durch mit dem Sitz rumspielen oder sowas. Also ich kenne das. Mir ist auch damals The Conjuring 2 komplett versaut worden durch so einen Spacken, der da mit seiner Freundin war und wollte die beeindrucken, hat die ganze Zeit gelacht, um zu zeigen, was für ein harter Typ er ist. Und ja. Der Film war ein Witz. So gut kann ein Gruselfilm nicht sein, um sowas quasi zu überstehen. Ja, bin genau deiner Meinung.
Ja. Wo wir bei dem Thema sind, könnte ich eigentlich direkt mit dem zweiten Film weitermachen. Der auch durch unfassbares Fehlverhalten fast kaputt gemacht wurde. Ich rede von Just Mercy, dem neuen Film mit Michael B. Jordan, einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Ich weiß nicht, was hältst du von ihm?
Ja, also nicht absoluter Lieblingsschauspieler, aber ich finde ihn okay so.
Ich finde ihn, ich meine, seit Creed finde ich den halt mega, mega nice.
Ja, ich
aber du bist ja nicht so der Rocky-Fan,
sorry.
Ja. Ansonsten sehen wir halt weiter noch in weiteren Rollen Jamie Foxx, Brie Larson, O'Shea Jackson, Tim Blake Nelson, um nur einige zu nennen. In Just Mercy geht es, basierend auf einer wahren Begebenheit, um einen jungen Anwalt, der nach Alabama fährt, um dort eine Non-Profit-Anwaltsagentur aufzubauen, die Todeszelleninsassen vertritt, um deren Fälle nochmal neu aufzurollen, nochmal neu zu bewerten, um eventuell ein neues Verfahren anzustoßen. Und ja, dieser Anwalt wird halt gespielt von Michael B. Jordan. Er kommt relativ schnell auf den Fall von Walter McMillan, gespielt von Jamie Foxx. Und Jamie Foxx wird also eines Mordes beschuldigt, sitzt dafür bereits einige Jahre in der Todeszelle. Allerdings sagen alle, dass er das nicht war. Es gab nur einen Belastungszeugen, der auf sehr fragwürdige Art und Weise verhört wurde. Ja, und so langsam beginnt also ein ganz klassisches Gerichtsdrama. Der ein bisschen zu lang ist vielleicht, ein bisschen altbekanntes, einfach wiedererzählt. Also wie ich gesagt habe, das ist ein ganz klassisches Gerichtsdrama, der meiner Meinung nach einer, also ich sehe es, viele sehen es als Stärke, ich sehe es ein bisschen als Schwäche, dass er anfängt, drei Fälle auf einmal gleichzeitig zu beleuchten. Allerdings wird nur in einem Fall, nämlich der von Jamie Foxx, wirklich richtig ermittelt. Und die anderen werden dann auch, der eine spielt später noch eine größere Rolle und der von O'Shea Jackson wird einfach später gar nicht mehr erwähnt. Das fand ich so ein bisschen komisch. Aber ansonsten, ey, hervorragender Film, sollte man unbedingt gesehen haben. Das ist kein Feel-Good-Movie, der haut dir richtig in die Fresse. Und ich würde sagen, es ist Rassismus-Spiel ist auch ein großes Thema in dem Film. Es ist aber weniger ein Rassismusdrama als vielmehr ein Plädoyer gegen die Todesstrafe. Wer richtig nervt in dem Film ist Brie Larson, das muss ich ganz klar sagen.
Oh Mann.
Weil Brie Larson, also es tut mir leid, ich kann nicht anders. Ich sehe Brie Larson, wie sie da steht, in ihrer weißen Privilegiertheit und eigentlich im Prinzip sich selber spielt. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Also sie spielt quasi die Assistentin von Michael B. Jordan, die halt so richtig betroffen ist und ne, und ach, diese ganzen weißen Rassisten und so weiter und so fort. Und überhaupt alles alte weiße Männer. Und ich denke mir so, ja, es muss richtig schwer für dich gewesen sein, in diese Rolle zu schlüpfen. Ich will das nicht schlecht reden. Ich will das auch nicht kleinreden. Und sie hat ja natürlich auch recht in vielen Punkten oder so. Es ist einfach nur die Art und Weise, wie sie das damals rübergebracht hat. Und dazu kommt, dass ihr Spiel hier auch nicht wirklich gut ist. Und deswegen würde ich auch ein paar Punkte für Brie Larson abziehen wollen.
Es ist ein ähnliches Phänomen, dass ich finde auch so, dass sie mittlerweile auch echt einen Type hat, so. Und ja. Es fällt einem dann tatsächlich schwer, ihre unsympathische Art, also oder jetzt zumindest wie sie in den Medien unsympathisch rüberkommt. Und wenn das dann sich so ein bisschen mit den Rollen überschneidet, dann muss ich tatsächlich auch sagen, dass mir das dann schwer fällt, dann die schauspielerische Leistung oder eben die Rolle gut zu finden.
Ja. Genau zu dem Thema kommen wir vielleicht später bei den Oscars noch, wenn wir über Joaquin Phoenix reden.
Mhm.
Jetzt aber gerade zurück zu Just Mercy. Es gibt hier eine Szene, das ist die wohl mit Abstand aufwühlendste Hinrichtungsszene seit Green Mile. Also da war ich wirklich 10 Minuten lang gefesselt. Also da wird ein Insasse halt durch den elektrischen Stuhl hingerichtet. Und das ist genau die Szene, die den Film auch, glaube ich, so sehenswert macht. Und genau durch das Verhalten einiger Kinobesucher während dieser Szene wurde der Film für mich etwas kaputt gemacht. Also ich war wirklich so gebannt und in dem entscheidendsten Moment fängt da irgend so ein Spacken an, loszulachen oder irgendwas zu labern oder so.
Ja, also
das. Und ich denke mir dann so, Alter, was sitzt du denn hier noch? Geht doch einfach in eine Kneipe und unterhaltet euch da. Aber geht doch nicht in den Kinosaal.
Ja gut, ich kann mir, das ist halt so eine Sache, muss man jetzt schauen, wer das, was das im Einzelnen war, aber es gibt natürlich schon das Phänomen, dass Leute eben auch sehr aufwühlende Szenen dann manchmal auch versuchen, ein bisschen zu konterkarieren, indem sie eben was möglichst Belangloses machen, auch einfach um sich selber, also um das jetzt nicht an sich ranlassen zu müssen, weißt du? Das hat man ja bei Schülern, die sich mit dem Holocaust auseinandersetzen, auch, dass dann eben Gags gemacht werden, damit eben man sich jetzt nicht einzeln damit auseinandersetzen muss.
Ja, gut, kann sein. Nichtsdestotrotz, generell hier in dem ganzen Film war das trotzdem so, dass die Leute da durch den Saal gelaufen und sind nochmal rausgegangen, ich hole mir nochmal Popcorn, hier mal auf Toilette und mich nervt's einfach, was soll ich sagen?
Boah, Alter, das nervt mich ja so heftig. Genau wie wenn Leute pissen gehen im Film, ne? Sorry, aber dann trinke halt nicht einen Liter Cola, aber ich finde das so dreist, wenn Leute dreimal pissen gehen oder so. Letztens hat einer das Handy angemacht, damit er nicht über Leute stolpert. Ich dachte, ich fall um. Ja.
Na, ja, ja. Naja, gut. Also, Just Mercy hast du ja, glaube ich, nicht gesehen.
Nee, aber wenn er bei Amazon ist, ziehe ich mir den schon rein.
Ja, also also hier bei den Cinebrüdern habt ihr es zuerst gehört. Just Mercy sollte man eigentlich schon gesehen haben, würde ich sagen. Für mich ein erstes kleines Highlight des Jahres.
Guck an.
Ja, wollen wir mit Jojo Rabbit weitermachen?
Ja.
Ein Film, den ich nicht gesehen habe, aber dafür du.
Ja, dafür ich. Da sieht man auch, wo unsere Interessensgebiete liegen. So ernsten Kram, da geht Nils nicht hin, ne? Aber ja, ein lachender Hitler, da ist er natürlich am Start. Nein, Quatsch. Ich habe mir Jojo Rabbit nochmal angeguckt. Der ist ja schon ein bisschen länger draußen, aber ich hatte dann doch mich überwunden, mal einen Trailer anzuschauen und fand ihn dann doch ganz gut und bin reingegangen. Ja, Jojo Rabbit, von was ist das, worum geht's? Jojo Rabbit ist letztes Jahr in Amerika schon rausgekommen und ist der neueste Film des Regisseurs Taika Waititi, den man von verschiedenen Filmen, die meisten werden ihn jetzt eben aus Thor Ragnarok beziehungsweise Thor Tag der Entscheidung kommen. Das war nämlich sein Film davor. Sehr gut ist aber auf jeden Fall auch die, das ist so eine Mockumentary, Fünf-Zimmer-Küche sagt, gibt's auch eine Serie zu, die tatsächlich sehr witzig ist, obwohl ich sonst Mockumentaries nicht so gerne hab. Jojo Rabbit ist aber ein richtiger Spielfilm und es ist die Verfilmung eines Buches, eines Kinderbuches und das Buch bzw. der Film handelt eben von dem namensgebenden Johannes, auch Jojo genannt, der während des Nationalsozialismus in Deutschland lebt, in so einer, ja, so einer klassischen deutschen Stadt eben. Und dein Spitznamen Jojo Rabbit bzw. Jojo Hasenfuß bekommt er eben, weil er eine Aufgabe, die ihm in der Hitlerjugend gestellt wird, nämlich einen Hasen umzubringen. Naja, er bringt das nicht übers Herz, weil er eben ein gutes Herz hat. Und daraufhin wird er eben Jojo Rabbit genannt. Das Besondere an Jojo ist, dass er eben einen imaginären Freund hat. Und der ist kein geringerer als Adolf Hitler. Der eben, aber es ist eben nicht der echte Adolf Hitler, sondern es ist der Adolf Hitler, wie ihn der Johannes, der auch von nationalsozialistischer Propaganda beeinflusst ist, wie der sich den eben vorstellt. Also er ist lustig, natürlich auf eine schwarzhumorige Art, aber er ist nett, freundlich, er baut Jojo immer wieder auf und hilft ihm eben, wenn es ihm schlecht geht. Und naja, die Situation um Jojo spitzt sich eben zu, als er eben, und das ist jetzt kein Spoiler, sondern das erfährt man schon im Trailer, als er eben im Kniestock, wie soll es auch anders sein, ein jüdisches Mädchen findet. Und ja, das war's erstmal zur Handlung. Der Rest kann man, sollte man sich auf jeden Fall angucken, denn dieser Film ist, und das ist jetzt keine Überraschung, weil der hat auch schon viel Lob erhalten, aber er ist wirklich ganz fantastisch. Und er ist einer dieser Filme, die, ich sag das zu häufig in diesem Podcast, Porcher wird das gleich bestätigen, aber der ist sehr rund. Das liegt zum einen daran, dass er sich sehr schön selbst beschränkt. Der ganze Film ist nur 108 Minuten oder 110 Minuten lang, 100, ja, irgendwie so. Und ist dabei sehr kurzweilig. Also er ist nicht was man, er ist natürlich eine Komödie, deswegen nicht so lange hat mich, aber er ist auch für einen Film, der sich mit dem Nationalsozialismus auseinandersetzt, und das tut er tatsächlich, ja, sehr schnell erzählt. Er ist, er lässt keine Langeweile aufkommen und auch nicht diese, nicht diese langen Aufnahmen, wodurch sich jetzt die Schwere dieser Ereignisse irgendwie dargestellt werden soll, sondern er ist eben zügig erzählt. Was ihn eben, naja, sehr schauenswert macht. Und tatsächlich hat man, das ist immer schwierig zu sagen, das hört sich vielleicht auch komisch an, aber man hat eine gute Zeit mit dem Film. Obwohl es natürlich schreckliche Ereignisse sind, und daraus macht der Film auch keinen Hehl. Also er ist weit davon entfernt, in irgendeiner Weise jetzt verharmlosend zu sein oder so. Aber er macht es eben auf eine sehr angenehme Art, finde ich. Dazu trägt auch bei, dass eben ein fantastischer Cast ist, und da ist eben vor allen Dingen der Regisseur Taika Waititi, der eben den Adolf Hitler spielt, also den imaginären Adolf Hitler, und der macht das ganz fantastisch, und der Film ist einfach gerade durch seine, also durch das Hintergrundwissen, was man hat von den ganz schlimmen Ereignissen, sind seine Witze, die er macht, noch besser. Also es ist so, es gibt so einen Trailer, also der ist jetzt ein Gag aus dem Trailer, deswegen ist es nicht schlimm, wenn ich den spoiler, aber dann sagt er, dann ist Jojo ist traurig und sagt, dass alle Leute sich über ihn lustig gemacht haben, und dann sagt Hitler eben zu ihm, ach Jojo, das ist überhaupt kein Problem, die Leute haben auch gesagt, dass ich verrückt bin und dass ich irgendwie, die haben immer gesagt, wo führt der uns noch alles hin, und jetzt schau mich an. Es ist halt, es ist wirklich auf eine schwarzhumorige Art zum Totlachen. Und das zieht sich eben durch den Film. Scarlett Johansson ist fantastisch. My Man Alfie Allen ist auch dabei. Also, ja, ich rede schon wieder so lange. Es ist auch so ein Redeschwall. Aber mir hat er eben sehr gut gefallen. Ich bin nach der Arbeit direkt ins Kino gefahren und habe noch ganz kurz vorher gedacht, ach Mensch, ey, jetzt so zum Feierabend nachher ist das doch irgendwie was Schwermütiges oder so. Aber ist überhaupt nicht. Und hat mir gut gefallen. Und ich habe jetzt tatsächlich auch schon gelesen, dass er schon empfohlen wird und im Schulunterricht eingesetzt werden soll.
Okay.
Finde ich sehr gut, weil er, glaube ich, tatsächlich auch eine andere Art zeigt, mit dem Nationalsozialismus umzugehen. Und das finde ich gut.
Ja, das, was uns doch alle interessiert, ist, was macht Rebel Wilson in dem Film?
Da schaut ihn euch an. Schaut ihn euch einfach an.
Aber macht Rebel Wilson das, was sie macht?
Nein. Und das ist gut so. Nein.
Nein, sie ist nicht einfach nur fett und dadurch lustig?
Nein, und sie ist auch nicht sexuell promiskuitiv oder sowas.
Ja, also ich muss sagen, es liegt nicht, also dass ich den Film nicht gesehen habe, liegt nicht daran, dass ich keinen Bock drauf hatte, sondern einfach es nicht geschafft habe. Aber ich werde es auf jeden Fall nachholen.
Ja, also wie gesagt, keine Überraschung, aber eine dicke Empfehlung, muss man sich eigentlich mal angeschaut haben und kann man auch wirklich machen, egal ob man sich jetzt für Geschichte interessiert oder nicht, reinschauen.
Ihr habt's gehört, Leute. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, wenn ich jetzt an den nächsten Film denke, dass wir in dieser Folge nur gute Filme haben. Oder halt Filme, die man sich angucken kann.
Ja, das ist doch ein gutes Zeichen für das Kino.
Ja, ich glaube, ich haue gleich noch irgendein Video-on-Demand-Film raus, der echt scheiße ist.
Okay.
Aber kommen wir zunächst erstmal, bleiben wir mal beim Kino. Freunde, ich habe für euch den Date-Film schlechthin gesehen. Ich rede natürlich von Nightlife, den du ja bestimmt auch in diversen Trailern schon gesehen hast.
Tatsächlich. Ich dachte erst, es ist eine Verfilmung von meinem Leben, aber war dann doch nicht.
Nee, stimmt. Was passiert in Nightlife? Wir sehen Elisa Barek und Frederik Lau, die Barkeeper sind und die aber davon träumen, ihren eigenen Club aufzumachen. Friedrich Lau hat so eine leicht kriminelle Vergangenheit. Elias Mbarek möchte aber jetzt auch irgendwie raus aus dem Nachtleben, weil ja, es ist ja auch alles so schwierig und so kompliziert.
Und die Clubs sterben in Berlin, ne? Hast gehört.
Und das wird jetzt nicht so thematisiert, aber kann durchaus auch ein Motiv sein.
Das ist
sein.
Der ernste Hintergrund, sage ich dir.
Und das Problem ist, Elias Mbarek lernt nämlich eine wunderbare Frau kennen, gespielt von Paulina Rojinski, die aber innerhalb von 2 Tagen nach Atlanta auswandert für ein Jahr, weil sie da irgendwie, sie ist irgendwie Bandmanagerin oder so, oder Plattenlabelmanagerin, keine Ahnung, irgendwie sowas.
Erste Cola-Verkäuferin.
Nee. Aus irgendeinem Grund scheint Atlanta das Herz der US-amerikanischen Musikindustrie zu sein.
Und der Cola-Industrie.
Und der Coca-Cola-Industrie, meinst
du? Ja, natürlich. Oh, pardon. Entschuldigung, Pepsi-Sponsor. Pepsi,
ja, natürlich. Genau. Ja. Genau, also die beiden möchten also ihren eigenen Club aufmachen, brauchen dafür Geld.
Aber hast du nicht gerade gesagt, er will raus aus dem Nachtleben?
Ja, und das wollen sie, indem sie ihren eigenen Club aufmachen, damit sie nicht Nacht für Nacht darin arbeiten müssen.
Aber genau das machen, glaube ich, die Leute, die Clubs besitzen.
Ja, da kommen wir auch schon zu dem Problem des Films, der ist nicht ganz durchdacht. Aber vielleicht will gerade die Hatz irgendwo noch zu Ende zu erzählen. Also sie gehen zu einer Bank, sie müssen sich Geld leihen, bekommen den Kredit dann letztendlich aber nicht, weil Friedrich Lau wegen seiner kriminellen Vergangenheit halt, und wir alle wissen, sind Banken anscheinend Arschlöcher. So, Friedrich Lau fängt dann aber an, zu versuchen, das Geld auf andere Art und Weise beschaffen zu wollen, indem er einen leichten Drogenkurierdienst annimmt, verliert dann aber ein paar Kilo Koks, und die russische Mafia, für die er das Kilo Koks oder die mehreren Kilo Koks halt transportieren sollte, machen ihn ausfindig, bedrohen ihn mit dem Leben und innerhalb von 36 Stunden, müssen sie 250.000 Euro oder so auftreiben. Und das Ganze kann natürlich nur im Berliner Nachtleben stattfinden. Und so beginnt also so eine klassische Eintages- oder Einnachts- kriminellen Gangster-Komödie-Film, so Chase-Film, weil Elias Mbarek natürlich nicht das eine Date mit Paulina Roginski ausverlassen kann, obwohl er und sein Kumpel gerade von der russischen Mafia gejagt werden. Und deshalb, die drei begeben sich dann also auf eine wilde Verfolgungsjagd durch Berlin. Und was soll ich sagen, Alter? Ich habe im Trailer gedacht, was für eine Scheiße. Und der Film ist jetzt echt, also der ist jetzt nicht irgendwie sonderlich gut oder so, aber ehrlich gesagt hat er mich ein bisschen überrascht. Also der war unterhaltsam. Punkt. Der war einfach unterhaltsam. Der hat ein paar witzige Momente, der hat Friedrich Lau, was ich immer gut finde. Ja, Elias Mbarek nervt halt nicht so stark, Paulina Roginski fällt auch nicht so stark auf und er hat Slavik Junge, was ich sehr gut finde. Genau, also ich finde, also wer jetzt noch schnell ein Kino-Date an den Start bringen möchte, kann sich den durchaus anschauen. Ansonsten ist das auch ein klassischer Netflix-and-Chill-Film, glaube ich.
Ja, Christoph, es ist ja immer so, wenn du so überrascht bist, dann habe ich auch fast immer Bock, den zu gucken, aber ja, weiß ich auch nicht. Also.
Ja, also wie gesagt, das ist auch wieder ein klassischer Film, kann man sich angucken, man hat jetzt aber nichts verpasst, wenn man den nicht gesehen hat. Aber wie gesagt, wenn man wieder Bock hat auf eine deutsche Komödie, bitteschön. Mein Segen habt ihr.
Ja, ich müsste da, glaube ich, auch mal nicht so vor, ich bin ja immer so, hab da immer so, keine Ahnung, immer so Vorurteile. Ich finde Paulina Roginski, die hat immer so einen Joko und Klaas-Vibe. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich gucke eine ProSieben-Sendung, wenn ich die sehe. Und ja, weiß ich auch nicht. Da kann sie jetzt nichts für und so, aber ja, ich müsste da mal ein bisschen aus meiner Blase raus.
Ja, solltest du unbedingt.
Ey, vielleicht gehe ich da am Samstag rein.
Eine Sache noch, die ich muss schauen. Kann sein. Ich glaube, hier läuft er noch. Was ich so ein bisschen merkwürdig finde, ist, wie die Nachtleben als, ja, wie soll man sagen, so als Subkultur darstellen. Also Paulina Roginski erwähnt halt mehrere Male, bevor sie Elias Mbarek anfängt zu treffen oder kennenzulernen, so dass sie fertig ist mit den Typen aus dem Nachtleben. Und ja, die beiden ja sowieso die ganze Zeit, ja, das Nachtleben. Und dann gibt halt irgendjemand, so ein Mafia-Boss, halt den Befehl, die beiden zu suchen. Und dann sagt er auch so, ja, alle Leute, die im Nachtleben sind, sagt denen Bescheid. Und ich denke mir so, als ob das ein Ding ist. Also als ob Nachtleben ein Begriff ist. Also weißt du, was ich meine? Als ob das eine Gesellschaft für sich wäre.
Ja, das vielleicht nicht, aber ich glaube schon, dass es so Leute gibt, die schon in dieser Clubkultur deutlich mehr sind. Und im Endeffekt sind es ja auch doch nur so 6, 7, 8 Clubs, wo sich sowas abspielt, glaube, also weil ich glaube, wenn sie Nachtleben meinen, meinen sie nicht das Pirates, wo Leute wie ich hingehen, sondern vielleicht eher das Berghain oder sowas. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man sich da untereinander irgendwann trifft.
Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich das ein bisschen komisch.
Weil ich war ja tatsächlich auch einmal im Kater Blau und da waren auch vor uns Leute, die tatsächlich einfach den Türsteher kannten und es wirkte so, als würden die da Tag ein, Tag aus rumlaufen. Und vielleicht ist es ja dann so, dass sich so eine Subkultur bildet quasi, einfach nur aus Leuten, die sich immer mal wieder treffen. Keine Ahnung.
Ja, kann alles sein. Weiß man nicht so genau. Wollen wir weitermachen?
Guck an.
Wir sind tatsächlich heute so ein bisschen gut in der Zeit. Ja, komm, dann lassen wir noch einen Scheißfilm einschieben, oder?
Okay, lass uns ihn reinschieben. Wie eine Tiefkühlpizza in den Kinoofen. Eine scheißige Kinopizza.
Am Valentinstag kam ein Film auf Netflix online, der so scheiße ist, dass man es nicht ganz in Worte fassen kann. Ich rede von
Easy und Ossi. Aber du probierst es trotzdem.
Ich probiere es trotzdem. Easy und Ossi, eine deutsche Netflix-Produktion mit der einen, die auch in Dark mitspielt und diesem anderen Dude, der hier in die Traumfabrik dabei war. Wie heißen die denn? Lisa Vicari und Dennis Mohyen. Den kennt man doch, oder?
Ja, klar. Treffe ich morgens beim Bäcker. Oh, kenn ich tatsächlich. Guck an.
Ja, genau. Auch gedreht von einem Typen, den man nicht kennt. Also kenne ich echt nicht. Ja, worum geht es in Easy and Ossi? Easy ist ein reiches Mädchen, das aber nicht in die reichen Fußstapfen ihrer Eltern treten möchte, sondern Köchin werden möchte. Allerdings natürlich. Ja, also so proletenhaft ist sie da natürlich auch nicht, dass sie einfach eine Kochlehre anfängt. Nein, sie möchte auf eine Kochschule in Manhattan gehen. Was aber ihren Eltern immer noch zu proletenhaft ist. Und Ossi ist einfach ein Assi aus Mannheim. Also Easy wohnt in Heidelberg und Ossi wohnt in Mannheim mit einem kriminellen Großvater. Und Ossi macht eigentlich nichts anderes, außer zu boxen. Und seine Mutter hat eine Tankstelle. Die beiden lernen sich kennen. Und Easy möchte Ossi benutzen, um was möchte ich eigentlich machen? Ah ja, um ihre Eltern zu erpressen, genau. Easy möchte Ossi benutzen, um ihre Eltern zu erpressen. Sie tun also so, als ob die zusammen sind. Und damit quasi ihre Eltern, ich weiß gar nicht, der Film ist so bescheuert, dass ich gar nicht mehr weiß, was sie damit bezwecken will. Und Ossi kriegt halt Geld dafür. Ja, das ist eigentlich die ganze Handlung. Und am Ende verlieben sie sich trotzdem und sind zusammen.
Mann, Mann, Mann. Also ich lese gerade hier, 97% der Google-Nutzer gefällt der. Kinozeit hat 4,2...
Moment. Das muss ich aber sagen. Es sind bei jedem Film, den du eingibst, sind es immer 97% der Google-Nutzer, die mir gefallen.
Ach, guck an. Also die Taz schreibt dazu, Easy und Ossi ist wie Sat.1 aus den 90ern. Und ich finde, das fasst meine Meinung zu diesem Film ganz gut zusammen.
Ja, also er ist wirklich einfach, ja, ich meine, man sollte vielleicht manchmal versuchen, sich ein bisschen gewählter auszudrücken, aber er ist einfach scheiße. Ganz ehrlich, da gibt's eine Szene, da kommt sein krimineller Großvater aus dem Knast und aus irgendeinem Grund gehen sie dann auf so eine Hippo-Party, wo so ein Rap-Battle stattfindet und dann fängt dieser Opa an zu battlen. Und ist natürlich mega gut. Und alle feiern ihn dafür. Und dann macht er mit einer 20-Jährigen rum.
Ja, was man so sehen will.
Gut. Haben wir jetzt auch unsere Schuld getan und einen schlechten Film besprochen?
Oh, ich glaube, ich gucke den gleich. Habe ich irgendwie Bock drauf jetzt.
Ja, manchmal muss man auch einfach das Gehirn ausschalten, ne?
Ja, ich glaube, ich habe noch eine Flasche Wein im Kühlschrank. Ich glaube, da habe ich gleich Spaß mit.
Ja.
Und dann machen wir schnell zu Ende. Okay, jetzt will ich Easy und Ozzy gucken.
Ja, pass auf. Ich möchte noch einen VOD-Film ganz schnell vorstellen. Und dann kannst du entscheiden, welchen von den beiden du eher gucken möchtest. Denn dieser Film ist im Gegensatz zu Easy und Ozzy wesentlich besser. Ich spreche von dem Film mit dem zugegebenermaßen sehr schwierigen Titel Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Das ist ein Film mit, Achtung, jetzt kommt's. Nein, ich sag erst, um was es geht. Es geht um Ted Bundy. Und eigentlich geht es gar nicht so sehr darum, also es werden gar nicht so sehr die Taten von Ted Bundy gezeigt, sondern eher darum, wie Ted Bundy mit seiner Freundin zusammen war und er dann so langsam das erste Mal verhaftet wird, im Knast sitzt, aus dem Knast ausbricht und dann letztendlich in Florida war es, glaube ich, zum finalen Mal im Knast sitzt und sich selbst verteidigt und immer wieder behauptet, er war es nicht. Und genau, es ist eher eine Charakterstudie über Ted Bundy als mehr, oder mit Ted Bundy als mehr eine Dokumentation von Ted Bundys Taten. So, und jetzt kommt's. Wer spielt Ted Bundy?
Zac Efron. Ich wusste es.
Leute, ganz ehrlich, man kann über Zac Efron denken, was man will. Er ist ja überhaupt eigentlich nicht eher so einer dieser. Ich finde, Zac Efron ist einer dieser Schauspieler, über die man sich irgendwie eher lustig macht, als dass man sie ernst nimmt.
Alter, das stimmt überhaupt nicht. Zac Efron ist voll die coole Socke.
Ja, boah, aber ganz ehrlich, was hat er denn mitgespielt? Der hat Baywatch gemacht, der hat High School Musical gemacht.
Bad Neighbors. Mega gut.
Ja,
für immer Single ist ein völlig unterschätzter Film.
Was? Willst du mich verarschen?
Doch.
Hey, und dann dieser, wie heißt denn das? Oh, Mike and Dave hier mit Wedding Dates, das war scheiß 17 Again. Dirty Grandpa.
Der war richtig schlecht, ja.
Und der schlechteste Film aller Zeit mit ihm, That Awkward Moment. Ich habe ehrlich gesagt gerade vergessen, wie der deutsche Titel heißt.
Ja, weiß ich auch nicht.
Aber das ist dieser eine Film, wo die diesen Pakt machen. Also ich glaube, das ist Für immer Single.
Ja, genau, stimmt. Hä, der ist doch nicht scheiße.
Ich finde ihn mega schlecht. Na gut, egal. Bleiben wir beim Thema. Also ich kürze mal ab, Extremely Wicked. Spielt er also Ted Bundy. Er kommt am Anfang des Films zusammen mit Lily Collins und ja, wird dann relativ schnell auch verhaftet und da möchte ich einmal kurz betonen, der Regisseur Joe Berlinger ist der Typ, der auch gleichzeitig die Netflix-Mini-Doku über Ted Bundy gemacht hat. Das heißt, wir können mit an 100%iger Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit annehmen, dass dieser Film von der Historie aus gesehen äußerst präzise und korrekt ist. Das finde ich ziemlich krass.
Ja, gute Sache.
Genau. Genau, er kommt also mit Lily Collins zusammen, wird dann relativ Anfang am Films aber schon verhaftet. Genau, ich glaube, er wird mehrere Mal verhaftet, bricht immer wieder aus. Und so war das dann, glaube ich, auch, dass er immer auch zwischen diesen Ausbrüchen viele seiner Morde auch begangen hat. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, das war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Da war das natürlich noch nicht so viel, dass man vielleicht jemanden über Facebook ausfindig machen konnte. Was soll ich sagen? Also wirklich, Zac Efron ist wie geschaffen für diese Rolle. Und ganz am Ende gibt es noch mal eine Szene, die vielleicht alle Zweifel ausmerzt. Aber zwischendurch, weil ich ehrlich gesagt nicht so viel über Ted Bundy wusste, habe ich echt gedacht, Alter, vielleicht war der das wirklich nicht. Vielleicht war das auch alles ein Justizirrtum. Genau, der Film ist lief letztes Jahr, glaube ich, schon auf dem Fantasy Filmfest, hat dann aber keinen Kinostart bekommen, sondern hierzulande nur VOD und ist verfügbar bei Amazon Prime. Allerdings nicht im Prime enthalten, aber ich finde, die 4 Euro kann man durchaus investieren. Ich möchte ganz kurz noch ganz schnell einen riesigen Schwachpunkt nennen. Das ist, der Grund, warum ich dem Film 3,5 Sterne auch nur gegeben habe. Weil das wirklich, das ist nicht auszuhalten. Jim Parson, also damit alle das schnallen, Sheldon Cooper, spielt in dem Film den Staatsanwalt in dem alles entscheidenden Prozess in Florida. Und ich kann nicht anders, als bei Jim Parson Sheldon Cooper zu sehen. Und das ist ja immer das Problem, ne, was man immer hat bei den, den großen Serien, Darstellern, die sind irgendwann einfach auf eine Rolle festgesetzt. Und bei Jim Parson ist es einfach Sheldon Cooper. Und er hat auch ein bisschen eigene Schuld, weil so die Art, wie er redet, die Intonation, die Mimik, Gestik, all das ist einfach Sheldon Cooper. Also offensichtlich kann er nur das. Und das reißt dich unfassbar raus.
Ja.
Zu dir, Nils.
Ja, du hast mir und auch Yassi den ja ein, zwei Mal empfohlen und ich bin tatsächlich noch nicht dazu gekommen, den zu gucken, aber ja, weiß ich auch nicht. Wenn du mir deinen Amazon Prime nochmal zur Verfügung stellst, dann zieh ich mir den rein.
Ja, geht ja jetzt nicht mehr, weil du kannst ja nur 48 Stunden lang
gucken. Ach, du hast den geliehen? Ich dachte, du hättest den gekauft.
Na
gut.
Warum sollte ich mir Filme? Ich verstehe jetzt nicht, warum man Filme bei Prime kaufen sollte, weil wenn ich dann die 13 Euro, 15 Euro investiere, dann investiere ich doch lieber in eine gescheite Blu-ray, um dann auch die Extras zu haben.
Ja, aber ich finde immer, wenn der 4,99 Euro beim Leihen kostet, dann gebe ich lieber 10 Euro aus, um den für immer zu haben.
Genau, also manchmal gibt's da ja so Filme, ich glaube hier, ich habe glaube ich 2, 3 Filme auch gekauft, weil die halt leihen 2,99 und kaufen 4,99 oder so waren.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, ich glaube, was war das? Ich glaube, This is the End.
Mhm.
Und ich glaube, The Interview oder so.
Ja, kann sein.
Nee, ist ja egal, auf jeden Fall. Ja, nicht nur du, Nils, sondern auch alle unsere Fans jetzt da draußen. Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile von Joe Berlinger. Möchte ich wärmstens empfehlen. Wollen wir über die Oscars reden?
Ja, lass uns über die Oscars reden.
So, Anfang des Monats, glaube schon, wurden ja die Oscars zum wievielten Male, 93. Male oder so?
92. Male.
92. Male verliehen. Es gab viele Überraschungen, sehr viele Überraschungen. Aber ja, ich weiß nicht, womit wollen wir anfangen? Wollen wir einfach die erstmal so ganz allgemein und dann so die Kategorien durchgehen oder?
Ja, wir können ja ganz kurz mal sagen, wie du die Show an sich fandest.
Die Show war wie schon im letzten Jahr wieder ohne Host. Und keine Ahnung, ich meine, irgendwie. Der Host macht ja nicht viel. Ne? Der hat das ja den Anfangsmonolog und dann im Mittelteil ja oft dann noch so kurze Sketch-Einlage, aber alles im Allen, ja doch nicht so viel zu tun. Also der Announcer dann einfach nur die anderen Presenter. Nichtsdestotrotz finde ich, durch dieses, dass es keinen Host mehr gibt, wirkt das Ganze so, als ob man so eine Checkliste abfrühstückt, weißt du?
Ja, das ist tatsächlich geil, dass du das sagst, weil genau das wollte ich auch sagen. Ich finde, das wirkt wie so eine Clipshow, so, oder so eine Awardshow. Also, es ist ja eine Awardshow, aber so eine, ach, keine Ahnung, könnte auch so, ja, weiß ich auch nicht, wo immer so Top 10 immer nacheinander runtergerattert werden oder so. Und ich finde, so ein Host, der macht daraus eine Gala irgendwie und der bildet auch einen Rahmen und so. Und ich fand tatsächlich so auch geile Momente, wie der Auftritt von Eminem oder so.
Ja, aber der war auch ein bisschen merkwürdig, oder?
Ja, aber ich fand allein die Tatsache, dass Eminem bei den Oscars auftritt, irgendwie cool. Und das Geilste waren ja die alten weißen Leute, die dann so mitgegroovt sind.
Ey, das war wirklich so. Ich fand das so unangenehm zu gucken. Ja, diese komische Frau, die so am Headbang war. Oh. Und also man hat so richtig gemerkt, so, Alter, es ist so eine richtig weiße Veranstaltung da.
Ja, und auch so Leute, wo du weißt, ey, die hören einfach nicht, die sind 50, die 60, die hören nicht Eminem und haben dann da so mitgebankt, wo ich so dachte, ja, das machst du doch jetzt nur, weil die Kamera auf deine Fresse gerichtet ist. Und dann aber auch gleichzeitig so peinlich, dass sie dabei bei so Hip-Hop dann die ganze Zeit so auf die Schwarzen gegangen sind und die dann auch noch deutlich mehr so aus sich rausgegangen sind, hatte auch so einen blöden Subtext, so als würden alle Schwarze Hip-Hop auf Hip-Hop stehen und die würden dann auch, sind gleichzeitig so ein bisschen extrovertiert dabei. Das fand ich irgendwie, also es lag vielleicht mehr an der Regie als an Eminem, aber das fand ich auch ein bisschen peinlich.
Ja, aber alleine, dass er da aufgetreten ist. Also es war ja am Ende von diesem Zusammenschnitt von durch bester Song oder so, ne?
Ja, genau.
Und ich glaube, also da gibt es eine Hintergrundgeschichte, als Eminem für 8 Mile ja besten Song gewonnen hat, war ja irgendwie nicht da und jetzt war er halt da und ich meine, das hat ganz halt auch mit zu tun, dass er gerade sein neues Album gelauncht hatte, ne?
Ja, und aber ist ja egal, trotzdem ist es cool. Also ich finde
das. Ja, also ich fand es, also ich habe viele haben sich da richtig drüber aufgeregt, ich fand es jetzt nicht so schlimm, das war schon, also war irgendwie merkwürdig, auf einmal war er halt da, aber ist auch ein guter Song. Was ich richtig gut fand, war die Eröffnungsszene.
Echt? Was?
Ich fand das richtig cool, ja.
Alter, ich hab das geskippt irgendwann, weil ich das so blöd fand.
Echt?
Ja.
Ich fand das gut.
Oh, nee, also da guck ich mir lieber Ellen DeGeneres an, wie die mich ein bisschen zulabert. Also.
Okay.
Keine Ahnung.
Also, fand ich. Dufte Nummer.
Ja, weiß ich nicht. Ich war aber auch irgendwie gespannt und hatte dann keinen Bock auf so ein Vorgeplänkel. Keine Ahnung. Also, ja.
Genau, dann wollen wir vielleicht erstmal über die Gewinner und Verlierer sprechen?
Nee, ich würde ganz ehrlich erst dich einmal fragen, ob du noch einen Top- und einen Flop-Moment hast.
Ein Top- und einen Flop-Moment. Also Top-Moment würde ich sagen. Ehrlich gesagt würde ich sagen, den Regie-Oscar für Bong Joon-ho über dem bester Film-Oscar für Bong Joon-ho, für Parasite.
Mhm.
Also ich fand ja den Regie-Oscar tatsächlich irgendwie, vielleicht nicht unbedingt überraschender, aber also hat mich einfach persönlich total gefreut, deshalb mein Top-Moment.
Ja, cool.
Und Flop-Moment, ganz ehrlich, vielleicht eine unpopular Opinion jetzt hier, aber die Rede von Joaquin Phoenix.
Ja, es ist, ich weiß nicht, ob wir da jetzt privat drüber geredet haben oder ob wir das im letzten Podcast gesagt haben, aber war auch schon wieder so ein bisschen überpolitisieren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
Ja, also ich habe mir auch immer die ganzen anderen Sachen angeguckt hier, wie heißt es hier, Golden Globe und BAFTA und so, da hat er ja überall gewonnen. Und jede seiner Reden waren ja so ein bisschen so gesellschaftspolitisch angehaucht. Ich glaube, bei den BAFTAs hat er über Rassismus gesprochen, über die Ungleichheit in Hollywood, wo er sich auch selber als Teil des Problems sieht. Jetzt hier bei den Oscars hat er über umweltpolitische Themen gesprochen. Und ey, ich will das gar nicht kleinreden, sondern er hat sicherlich ein richtig wichtiges Thema, hat er auch viele richtige Dinge gesagt, aber ich überlege gerade, wie ich das richtig ausdrücken kann. Also, kennst du das, wenn jemand eigentlich was total Wichtiges gerade sagt und du eigentlich auch meinst, ja, das ist ein guter Punkt, aber die Art und Weise, wie er das sagt und vor allen Dingen, was er das sagt, da denkst du so, alter Digga, hättest du vielleicht auch anders ausdrücken können. Also dieses Ganze mit diesem Kalb und dass wir das Kalb von der Mutterkuh trennen und dann noch die Milch trinken und so. Ich denke so, alter Digga, was redest du da gerade?
Ich fand, das wirkte, also ich will ihm da nichts unterstellen, aber es wirkte schon, als hätte er vorher sich eine Nase Koks gegönnt, oder?
Ja, und da komme ich nämlich zum nächsten. dieses ganze gespielte, also ja, ich sag ja vorweg schon, also für mich wirkte das mega gespielt. Ich nehme ihm das nicht ab, dieses so, ich bin so ein kleiner autistischer Junge und ich habe hier irgendwie so einen ganz ganz zerknitterten Anzug und ich hier guck dir mal mein Bart an, das ist ein bisschen buschelig und ja, ich guck immer so ein bisschen auf den Boden und eigentlich ist mir so eine Menschenmenge ist mir auch ein bisschen zu viel und ist mir alles ein bisschen zu viel und ich ein bisschen Fingernägel kauen und so. Digga, das nehme ich ihm nicht ab, weißt du? Er ist ein richtig krasser Schauspieler. Du kannst mir nicht erzählen, dass jemand, der sowas wie der Joker spielen kann, der Johnny Cash spielen kann, der hier A Beautiful Day einen richtig krassen Motherfucker spielt, dass er dann so ein richtig introvertierter, autistischer kleiner Junge ist. Als ob. Das war mir ein bisschen zu viel.
Mhm. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also ich kann das, ich wusste nicht so richtig, wie ich konnte meinen Finger nicht so drauf drücken, aber ich finde, das passt so ganz gut zusammen. Das stimmt, es wirkte ein ganz bisschen unauthentisch irgendwie.
Und es wirkte wie einer, der zu viel Monk gesehen hat und da denkt, dass Neurosen zu haben cool ist.
Ja, und ich kann mich auch bei früheren Interviews, war der doch nicht so weird, oder? Also da sah der aus wie, also war der ja so in der Brad Pitt-Riege von gestriegelt hübschen Männern.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich muss die ganze Zeit an Ricky Gervais Rede da beim Golden Globe denken und ich finde, es hat immer noch nichts an seiner Wahrheit verloren, dass ich das ganz im Ernst, du hast mir die Rede von Brad Pitt bei den BAFTAs oder so geschickt und das war eine geile Rede. Die war,
ja, das war richtig gut, ne?
Die war, an alle Zuhörer, müsst ihr einfach mal googeln, Brad Pitt, BAFTA, das war, du hast gemerkt, die war grundehrlich. Die hatte auch eine Aussage, aber keine mit einer Hybris belegten, weil es von einem Multimillionär kommt. Ja, einfach, der war dankbar und wusste aber auch, was er geleistet hat. Das war eine richtig gute Rede und ja, muss ich dir zustimmen, die von Joaquin Phoenix war dagegen irgendwie blöd.
Ja.
Ich hätte ja gedacht, dass du die Laudatio von Zach Gottsagen sagst. Dem Zack aus The Peanut Butter Falcon.
Ja, als was?
Ja, der hat doch eine Laudatio gehalten.
Ja, aber als was? Also als Top oder als Flop?
Als Top. Ich fand das sehr süß.
Ach so. Ja, da hat hier, wie heißt er? Shia LaBeouf ja so ein bisschen einen kleinen Shitstorm abbekommen, weil er in Augen mancher, der ihn halt ausgelacht hat.
Was?
Aber ja, das nicht so gesehen. Ja, also habe ich irgendwo gelesen, dass sich so ein paar Leute bei Twitter aufgeregt haben. Aber es war natürlich.
Ja, nicht. Bei Twitter, komm.
Ja. Also, was sind denn deine Top- und Flop-Momente?
Ja, also das fand ich auf jeden Fall, war einer meiner Top-Momente. Das fand ich richtig cool. Und vor allen Dingen der Moment, wo er so ein bisschen mit dem Umschlag so struggelt. Mhm. Und ich fand nämlich, dass Shia LaBeouf da total. Irgendwie wirkte er da auch authentisch und nett und hat erst gewartet, hat ihm so ein bisschen geholfen, dann hat er es geschafft und es hat irgendwie, ich fand das richtig gut und das war so ein beinahe doch dadurch, dass es eben keinen Moderator gab und auch nicht mehr diese Späße, die es früher mal gab, weißt du, mit so einem Selfie oder dass jemand Pizza bestellt hat oder so, war die so glatt, die Show. Ja, die hatte so, die ist wirklich so zack, 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 Musik, zack, 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 fertig, ne? Und das war so ein kleiner Moment, der doch irgendwie so ein bisschen Herz hatte. Und das fand ich richtig gut. Und mein Flop wäre eben die Eingangssequenz. Fand ich tatsächlich ein bisschen blöd. Richtig gut war auch Amy Poehler. Mhm. Wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Aber ich finde die sowieso cool. Und ich finde, das hat sie und ihre Partnerin sehr gut gemacht. Musste ich tatsächlich ein bisschen lachen.
Ja. Auch so ein kleiner Fremdschämen-Moment war James Corden und Rebel Wilson in den Cats-Kostümen.
Oh Gott! Ey, das habe ich verdrängt bis gerade und ich war so froh drüber. Das war das, oh ja, ja, und das ist der Grund, warum man, wenn man Rebel Wilson liest, sowas fragt. Ob die wieder Rebel Wilson ist, weil die immer so einen Kack macht. Ja. Also ich habe mich da und schon bei. Ja, sag du?
Also ich denke mir da halt so. Also die tun so, als ob das nicht ihre Schuld gewesen wäre. Oder die, weißt du, die, also die denken so, die sind da fein raus, also die haben sich doch für den Scheiß hergegeben. Und dann so dieses erzwungene Flucht nach vorn und ha, das ist ja auch alles so witzig.
Weiß ja, ich nicht. Mega peinlich. Vor allen Dingen hat das irgendein Marketing-Assi sich ausgedacht, dass das Meta kommt oder so. Also
ja, vor allen Dingen habe ich gehört, dass die Firma, die für die Special Effects halt zuständig war, bei Cats halt pleite gegangen ist.
Ja, stimmt, habe ich auch gelesen.
Naja, und ich meine, da hängen ja auch Jobs dran und so. Und irgendeiner saß dann wahrscheinlich gerade zu Hause, überlegt, wie er seine Familie ernährt, der so eine Krankenversicherung und so.
Ja, ja, nicht nur pleite, die sind also nicht pleite gegangen, sondern eben auch abgewickelt worden von dem Studio.
Genau.
Ne? Also,
dann sehen die das, wie sich da irgendwie dann von einem Millionenpublikum lustig gemacht wird, von den Leuten, die es ja eigentlich verantwortet haben.
Ja, und auch wieder von zwei reichen Hollywood-Leuten, ne?
Ja,
also ja, stimmt, genau. Stimmt. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber hast vollkommen recht.
So.
Ja, okay, genau. Das zur Show, würde ich sagen, oder?
Das zur Show, dann gucken wir mal auf die Nominierungen und die tatsächlichen Auszeichnungen. Da haben wir, das ist als erstes natürlich ins Auge fällt, 10 Nominierungen bei The Irishman und 0 Auszeichnungen.
Ist das immer noch ein Problem der Academy mit Netflix?
Das glaube ich nicht. Also
eigentlich nicht, weil Roma hat ja auch, ne? Also
genau, also das glaube ich nicht unbedingt. Ich meine, man kann über die Entscheidungen der Academy ja stundenlang drüber philosophieren. Manche sagen, sind halt oft Konzessionsentscheidungen, ne? Und gerade bei The Irishman, der ja nur von vorne bis hinten durch eine absolute Legendenriege besetzt war, die ja schon alles abgeräumt haben in ihrem Leben, finde ich, ist es irgendwie nicht verwunderlich, dass zum Beispiel nicht Scorsese seinen 100. Oscar bekommt und dafür halt Bong Joon-ho oder halt nicht Robert De Niro mal wieder einen Oscar bekommt, sondern Joaquin Phoenix seinen ersten halt.
Ich finde auch, dass er tatsächlich hätte er nicht diese Benchmark mit diesem Verjüngungseffekt gesetzt, ist er auf jeden Fall der standardmäßigste Film, finde ich. Also hätte er nicht diese großen Namen, wäre das ein relativ standardmäßiger Film.
Ja,
er hätte jetzt nicht so das gewisse Etwas wie jetzt Parasite 1917 auch oder auch Joker.
Ja, stimmt. Ja, bei Joker 11 Nominierungen und auch nur 2 Auszeichnungen. Das finde ich persönlich ganz gut.
Ich auch, aber da hat sich auch der Trend von den BAFTAs fortgesetzt. Und das haben wir auch schon in der letzten Episode gesagt.
Also Leute, ihr habt es hier zuerst gehört.
Genau.
Ja, Once Upon a Time in Hollywood, auch nur 2 Auszeichnungen bei 10 Nominierungen. Finde ich ein bisschen schade. Mhm. Der Film wächst tatsächlich mehr und mehr bei mir.
Ja, bei mir auch tatsächlich. Also cool. Das finde ich ja cool, dass du das sagst. Weil geht mir nämlich auch so, dass ich da tatsächlich oft dran denke und mit einem immer positiveren Blick darauf. Und auch wenn man.
Ja, und ganz ehrlich, also, ich meine, einerseits, ich finde ja, ich habe es eben ein bisschen über Joaquin Phoenix hergezogen. So, ich finde alles im Allen aber trotzdem cool.
Ich auch, ich auch.
Und irgendwie freut es mich auch, dass er einen Oscar kriegt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, also irgendwie hätte ich es Leo mehr gegönnt.
Ja, ich auch. Einfach also, aus dem.
Ich finde es einfach krass, weil in Joker, gut, klar, ne, da hat er ein bisschen sich ein bisschen runtergehungert und ja, auch diese Bewegung ist natürlich alles nicht einfach. Ja, das Lachen darüber kann man streiten, ob das jetzt so krass ist oder nicht. Aber wenn man nochmal über DiCaprios Rolle in Once Upon a Time in Hollywood nachdenkt, das ist doch ein absoluter Mindfuck, einen Schauspieler zu spielen, der an seiner eigenen Begabung zweifelt und erst eine Scheißszene abliefert und dann eine absolut krasse Szene abliefert. Natürlich krass.
Also, finde ich auch. Und wäre auch irgendwie nochmal schön gewesen, dass man ihn auch in so einer Rolle nochmal honoriert. Weil manche haben ja damals kritisiert, als er die Rolle für den Oscar für, hilf mir mal bitte,
The Revenant
bekommen hat, dass er eben schon Besseres abgeliefert hätte vorher. Und dann nur, weißt du, er hat den für die Rolle bekommen, weil er jetzt eben dran war. Und ich finde, das hätte man auch sehr schön, indem man jetzt diese fantastische Rolle, die er gespielt hat in Once Upon a Time in Hollywood, dann tatsächlich für diese eine Rolle nochmal honoriert. Hätte ich auch lieber gehabt, tatsächlich.
Ja. Du warst doch so ein Fan von Frozen 2, oder?
Ich bin generell ja ein Frozen-Fan.
Ja, also kann ich ja nichts zu sagen, aber wie findest du, dass Toy Story den Animations-Oscar gekriegt hat und nicht Frozen 2?
Auch so eine blöde, also ich finde halt, es ist eben Toy Story 4 und ich finde, das verkörpert das, was Pixar eben früher nicht so war. Und ja, ich finde ehrlich, also das ist ein toller Film, ich finde den auch gut und so. Und er hat eigentlich auch den Charme und so. Und man könnte jetzt argumentieren, ja, wenn sie eben noch Geschichten haben und der Charme und das alles passt, dann ist das doch in Ordnung. Und das stimmt auch. Aber ich hätte trotzdem, ja, ich fand es ein bisschen schade, dass eben ein vierter Teil gewonnen hat. Aber es ist, sagt nichts gegen den, gegen Toy Story. Es ist halt einfach so, und da widerspreche ich mir jetzt ein bisschen, weil danach, nach dem hätte man natürlich Klaus oder Mr. Link berücksichtigen müssen. Aber es ist ja ganz klar, dass es eben How to Train Your Dragon The Hidden World verdient hätte. Einfach, weil es ein perfekter Abschluss einer Trilogie ist, die eben als Trilogie angelegt ist. Und es werden nicht einfach nur neue produziert, um eben neue Toy-Story-Filme zu produzieren. Und das sieht man daran auch, dass es eben keinen vierten Drachenzähm leicht gemacht Film geben wird, zumindest auf absehbare Zeit, weil es eben da darum ging, eine Geschichte in drei Akten zu erzählen. Ja, genau, also das war eigentlich das Einzige, was mich daran ein bisschen gestört hat, auch weil es hätte das sehr verdient, weil er eben auch etwas schafft, woran viele Filme heutzutage verzweifeln. Man hat es gerade bei Star Wars gesehen, indem man nämlich eine Trilogie vernünftig zu Ende bringt.
Und ganz kurz dazwischen, ich habe mich auch vertan, ich meinte auch eben die ganze Drachenszene leicht gemacht 3, Frozen 2 war ja gar nicht nominiert. Der ist auch nicht vom letzten Jahr, oder?
Nee, ja, weiß ich nicht. Nee, Quatsch, sonst wäre er bestimmt, glaube ich, schon nominiert worden.
Ja, okay, weiter geht's.
Ja. Nee, ich bin ja im Prinzip zu Ende und mich hätte es halt sehr gefreut, weil ich habe das Gefühl, dass die DreamWorks Animation Sachen ja schon immer so ein bisschen im Schatten von Pixar und Disney Animation stehen. Und ja, für mich ganz klar ist auch Drachenzähmen 3 der bessere Film. Aber ich bin halt auch weder Familienvater noch Kind, also und damit vielleicht auch einfach nicht die Hauptzielgruppe von dem Animationsfilmgenre. Ja.
Ja. Genau. Ja, dann zum großen Gewinner. Parasite. 4 von 6 Oscars geholt. Bevor wir gleich in eine Lobhudelei einsteigen, möchte ich einmal kurz erwähnen, was mir erst jetzt tatsächlich klar wird. Der Film wurde ja für viele Sachen gefeiert, aber einerseits natürlich durch das Haus, also durch das Szenebild. Wurde auch dafür nominiert. Gewonnen hat dann letztendlich aber Once Upon a Time in Hollywood. Und das ist mir jetzt erst klar geworden. Und das ist ein Skandal. Ich finde, Parasite hätte 5 Oscars verdient.
Ja, tatsächlich auch, weil es eben, da hat man sich nämlich für den konventionellen Film, nämlich für den Kostümfilm entschieden.
Stimmt, ja.
Und ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ist vielleicht da, das ist vielleicht so eine Konzessionssache, weil Hollywood sich auch einfach gerne selber feiert.
Das stimmt wohl. Na gut, dafür aber alle 4 großen Oscars gewonnen. Für das Originaldrehbuch, für die beste Regie, für den besten internationalen Film. Okay, das ist jetzt natürlich keiner der großen, also die großen 3. Und bester Film. Und das war natürlich für uns alle, behaupte ich jetzt einfach mal so, überraschend.
Ja, wir haben ja darüber gesprochen, wir haben es uns ja alle gewünscht, dass es ein gutes Abschneiden gibt. Und ich war dann tatsächlich echt bambuselt und sehr erfreut, dass man das tatsächlich gemacht hat. Ging dir sicherlich ähnlich.
Ja. Auf jeden Fall. Also wir haben ja auch ein kleines Tippspiel gemacht und ich habe es mir natürlich gewünscht, aber ich habe mir gedacht, nee, ich verschenke jetzt nicht diesen Tipp für irgendwie Wunschdenken, sondern ich muss realistisch bleiben.
Ging ja schließlich um Essen.
Ging ja schließlich um Essen. An dieser Stelle können wir ja kurz das Ergebnis verraten. Es ist 2-2 ausgegangen. Wir hatten, glaube ich, beide Kamera, richtig?
Kann sein, ja.
Nee, wir hatten beide den besten Nebendarsteller, richtig? Nämlich mit Brad Pitt. Dafür hattest du die beste Hauptdarstellerin mit Renée Zellweger in Judy. Und ich hatte tatsächlich beste Regie, richtig, mit Bong Joon-ho. Ja.
Das habe ich nämlich nicht gesagt, einfach weil ich dachte, das passiert eh nicht. Da habe ich auch taktisch, wollte ich taktisch tippen und hat nicht geklappt.
Ja, also man kann festhalten, die Academy lernt dazu. Ist natürlich, also mich freut es für den Film ungemein, weil jetzt kommt er natürlich wieder im Kino, läuft länger. Viele Leute, die den Film nicht gesehen haben vorher, haben ihn jetzt geguckt. Viele sind auch auf mich zugekommen am Wochenende, haben gesagt, Mensch, Christoph, ich habe jetzt auch mal Parasite gesehen, krasser Film und so. Ihr habt ja vorher bei den Cinebrüdern drüber gesprochen.
Ja. Ja, ich finde auch, also hier, ja, aber auch in Amerika halt. Ganz wichtig, genau. Die sich ja doch deutlich schwerer mit ausländischen Filmen tun, beziehungsweise außerhalb des westlichen Kontexts stehenden Filmen. Und gerade dafür freut mich's. Und Bong Joon-ho hat es ja auch tatsächlich, er hat es ja in seiner einen Dankesrede, ich weiß gar nicht mehr, zu welcher es ist, hat er ja gesagt, dass hier, ich habe den zwar bekommen, aber es ist halt auch für alle, die eben für den koreanischen Film, ne? Und das stimmt schon.
Genau. Ja, also wirklich, also hervorragender Mann, besonders halt seine Rede, als er den Regie-Oscar bekommen hat, als er quasi seinen ganzen Ruhm abgegeben hat, um nochmal Martin Scorsese zu feiern, fand ich eine große Geste. Na gut, man könnte jetzt natürlich kritisieren, dass jetzt die ganzen Leute anfangen, wie sagt man, so Erfolgsfans.
Nee, das ist ja Quatsch. Also, mag sein, aber das ist ja, was willst du daran kritisieren? Das ist wie die Leute, die kritisieren, dass jetzt mehr Fans ihre Band hören oder so.
Ja, klar.
Also, finde ich überhaupt nicht. Ich finde,
also, auf jeden Fall auch für den koreanischen Film, dass jetzt auch mehr Leute vielleicht daran auch Interesse haben. Da gibt es wirklich tolle Filme. Ihr könnt euch zwei Filme von Bong Joon-ho bei Netflix angucken. Snowpiercer.
Oh ja, stimmt.
Okja. Wobei ich Okja noch nicht gesehen habe, weil das echt mega krass Hollywood-Kommerz aussieht. Und ich habe echt Angst, mein Bild von Bong Joon-ho zersplittern zu lassen.
Ja.
Genau.
Was man sonst jetzt, ist jetzt nicht von Bong Joon-ho, sondern von kenne ich nicht, aber mir fällt gerade noch Train to Busan ein südkoreanischer Zombie-Film. Oh, ja. Um mal zu zeigen, dass es eben auch im Genre-Film tatsächlich Südkorea was am Start hat. Und der ist tatsächlich echt fantastisch und einer der besten Zombie-Filme der letzten Jahre, würde ich so sagen.
Ja, muss ich zugeben, noch nicht gesehen, aber ich kenne den Film einfach durch andere Filmmagazine.
Ja, genau.
Wurde auch immer wieder abgehypt wurde. Muss ich unbedingt auch noch nachholen. Aber habe ich hier ja auch schon öfter gesagt, Burning muss man sich auch unbedingt mal anschauen. Auch ein super guter südkoreanischer Film. Ja, okay. Also alles im allen Show, unspektakulär, mit einem, kann man schon fast sagen, sensationellen Ausgang. Und seit langem mal wieder, würde ich sagen, eine Verleihung, mit der ich rundum, also nicht ganz rundum, aber also bin ich mit zufrieden.
Dito, mein Freund.
Ja. Ja, wollen wir einfach mal schauen zum Ende unserer Sendung, was uns jetzt so im März 2020 im Kino erwartet.
Ja, sicher.
Obwohl, vielleicht eine ganz kurze Meinungsfrage an dich. Hier, wie heißt es? Aladdin 2 kommt, findest du gut?
Ja, finde ich geil.
Alles klar.
Also,
so.
Ja, nein, nee, wirklich, ich freue mich, weil ich finde, da in den Figuren steckt noch mehr. Kann natürlich auch trashig werden.
Okay. Am 5. März startet mit Vin Diesel eine Comicbuchverfilmung. Bloodshot kommt in die Kinos. Wo ich in der ersten Hälfte des Trailers gedacht habe, meine Fresse, ist das eine Scheiße. Aber dann irgendwie doch dachte, ey, ganz ehrlich, kann vielleicht doch ganz cool werden.
Ich oute mich jetzt, ich hab da Bock drauf. Ich finde, das sieht geil aus.
Echt?
Ja.
Kennst du das Comicbuch?
Nein, kenne ich nicht, aber es ist ja so tief, bin ich, es ist ja meistens, dass man die allerhöchstens nach dem Film dann holt, wenn man sie cool fand. Aber ich weiß nicht, ich hab da Bock drauf. Ich hab auch so ein, ich bin ja, ist ja so ein Guilty Pleasure, dass ich Riddick tatsächlich echt cool finde. Okay. Und ich hatte so ein bisschen Riddick-Vibes und ja, guck ich mir an.
Dann ein deutscher Film, die Känguru-Chroniken, basierend auf dem Buch von Marc-Uwe Kling. Das kennt vielleicht der eine oder andere. Werde ich jetzt schon sagen, ich werde mir den Film nicht angucken. Den finde ich das ist auch einer der wenigen Filme, wo ich schon durch den Trailer sage, Alter, nee. Also ich lass mich eigentlich nie durch einen Trailer abschrecken. Aber da denke ich echt so, Alter, das ist verschwendete Lebenszeit.
Ja, aber das ist doch jetzt, ist doch eine ganz einfache Frage. Hast du die Hörbücher gehört?
Nee.
Ja, dann ist der Film will nicht von dir geguckt werden. Der Film richtet sich ja ganz klar an die Leute und davon gibt's viele, auch mich, die Hörbücher feiern, die andauernd immer noch darauf Anspielungen machen oder irgendwelche Sprüche daraus bringen. Und ich glaube, für die Leute ist das was, weil mich hat's angesprochen. Ich gehe da rein.
Ja, dann bin ich gespannt, was du dazu sagst. Auch am 5. März kommt ein Film mit Anya Taylor-Joy, Emma. Auch eine Buchverfilmung, die vielleicht so ein bisschen an Little Women erinnert, wo man hier vielleicht sagen könnte, es geht eher um Little Woman, denn es gibt nur eine Frau, die das Patriarchat durchbrechen will.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob der Film dahin geht, aber Yassi hat mich ja tatsächlich gezwungen, mal das Buch zu lesen. Also es hat nicht so einen feministischen Vibe. Also ich weiß nicht, das kann man natürlich da jetzt reininterpretieren, aber ich weiß nicht, ich freue mich eher auf den komödiantischen Aspekt dabei.
Erinnere mich nur ganz schnell dran, wer hat das Buch nochmal geschrieben? Ist das nicht Dingens hier? Jane Eyre meinst du?
Ja. Wow, bin ja super in der Aussprache.
Ja.
Ja.
Aber ich dachte gerade an Bronte.
So, nee.
Was vielleicht aber auch daran liegt, dass das das Einzige ist, was ich aus dem englischen Literaturstudium behalten habe.
Ja, Yassi ist ja so ein Fan von solcher Literatur, deswegen, ja.
Ja, gut. Gehen wir noch mal eine Woche weiter. 12. März startet ein anderer deutscher Film, Nazis und Goldmund. Das ist, glaube ich, auch eine Buchverfilmung, in der es, wenn ich den Trailer richtig verstanden habe, um zwei junge Menschen geht, die als Kinder ins Kloster kommen, um Priester zu werden. Und der eine tritt dann tatsächlich auch eine Priesterlaufbahn an, während der andere eher die Welt erleben möchte, die Welt bereist und einige Jahre später treffen sie sich wieder. Hast du den Trailer dazu gesehen, zufällig?
Nee, aber ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal was Ist das von Hesse oder so, ne? Von Hermann Hesse?
Genau, aus Hermann Hesse, ja.
Ja, also irgendwie ist mir das, ich glaube, irgendwie in der 11. Klasse mal untergekommen. Aber, ja. Es ist auch nicht mein Cup of Tea so richtig.
Ja. Also wir sind jetzt hier auch nicht die Buchbrüder, ne? Also jetzt hören wir auf, hier so viel über Bücher zu reden.
Okay, sorry.
Also ja, werde ich mir angucken, mal schauen, was ich dann zu erzählen habe. 19. März, da haben wir tatsächlich etwas mehr Filme, die man vielleicht erwähnen sollte. A Quiet Place 2, über den wir ja schon hier gesprochen haben, den ich mir dann nicht im Kino ansehen werde. Bin ich mal gespannt. Ich fand Quiet Place richtig gut. Ja, mal schauen, was die mit Quiet Place 2 machen.
Ich muss es ja jetzt mal sagen, der Quiet Place wird ja richtig gehypt.
Und findest du nicht so gut?
Ich finde, der Film hat das, ich finde den super klein, irgendwie. Irgendwie der Trailer vermittelt viel mehr, als es am Ende ist. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich von allen Seiten mega gehypt wurde und dann war es eben nur ein okayer Monsterfilm. Ich gucke mir Quiet Place 2 auch an. Also ich fand ihn ja nicht schlecht. Ich fand ihn nur nicht so gut, wie er in meinem Kopf war. Okay?
Okay. Dann kommt ein Film von Clint Eastwood mal wieder in die Kinos. Der Fall Richard Jewell mit einem sehr interessanten Cast. Wir haben Sam Rockwell, wir haben Kathy Bates, wir haben Oliver Wilde. Da geht es um den Anschlag von Atlanta bei den Olympischen Spielen. Kann sicherlich ein interessanter Law and Order, kann man sagen, Füller sein.
Ich habe gerade ein bisschen technische Schwierigkeiten, dich zu verstehen. Entschuldigung.
Also, anscheinend haben wir gerade technische Schwierigkeiten. Ich habe von der Fall Richard Jewell gesprochen, von Clint Eastwood.
Ah ja, ja.
Mit Sam Rockwell und Olivia Wilde.
Ja, habe ich vor Augen.
Also, ja. Ja, ich habe nur gesagt, das könnte ein interessanter Thriller werden.
Ja, es ist, muss ich sagen, dass ja öfter mal, dass es wenig echte, also so gute Oldschool-Thriller gibt und deswegen ist sowas eigentlich immer zu begrüßen, finde ich.
Ja. Also wenn ich das hier mal so durchgucke, im März kommen irgendwie nicht so coole Filme, oder? 26. März, ja, da kommt schon, da müssen wir schauen, ob der tatsächlich kommt. Mulan hat erstmal einen Starttermin für 26. März. Bei uns wird er ja wahrscheinlich nicht verschoben. Aber ich habe schon gelesen, dass das ein Milliardengrab werden wird für Disney. Einfach wegen Corona, weil natürlich der größte Markt für Mulan ein rein chinesischer Cast in China ist. Und da geht ja aktuell keiner ins Kino. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die wollten den da verschieben. Ich habe das dann nicht mehr weiter verfolgt.
Ich weiß gar nicht, habe ich mich hier schon mal ausgekotzt über Mulan 2020?
Nein, was willst du jetzt über Mulan sagen?
Alter, ich finde, ich sage das jetzt, und wenn der chinesische Geheimdienst mich hört, dann kann er mich mal. Ich mag China. Ich habe nichts gegen Chinesen und alles, ne? Und ich bin auch nicht so einer, der sagt, oh, China hat viel zu viel großen Einfluss und so, ne? Aber dass die mir Mulan so verkacken, das nehme ich denen persönlich übel. Das sage ich ganz ehrlich. Mulan ist mein Lieblings-Disney-Film. Abgesehen jetzt von Wall-E, aber das ist ja Pixar. Ist mein Lieblings-Disney-Film. Und die haben den so richtig... sorry, aber die haben das gemacht, was sie auch mit Tibet gemacht haben. Sie haben den einfach chinisiert. Sinisiert heißt es, glaube ich. Und es nervt mich. So, es ist ein Disney-Film. Es ist kein Musical mehr, weil... China mag keine Musicals, die laufen dort nicht. Es gibt nicht mehr den coolen mongolischen Bösewicht, ich habe vergessen, wie er heißt, weil wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwie es Mongolen in der autonomen Provinz irgendwo gibt. Keine Ahnung. Der Film sieht aus wie die The Great Wall vom Look her. Ich finde es richtig scheiße und ich finde es auch von Disney mega kacke, dass die ihre Core-Audience, und das ist nun mal in Amerika und Europa, dass die so hängen lassen für sowas. Also sorry, das nervt mich richtig. Und es gibt kein Mushu. Sorry, aber jeder, der Mulan kennt und liebt, weiß, dass Mushu, gesprochen von Otto Walkes, einer der besten Charaktere in allen Disney-Filmen ist. Und sie streichen ihn, weil wahrscheinlich China mag keine animierten Drachen oder irgendwie sowas. Oh nee, hör mir auf. Wirklich. Auch nee.
Okay.
Und dass Jet Li sich für so einen Rotz hingibt, ich find's kacke. Sorry. Aber ich find's auch blöd, dass wir jetzt auf so einer negativen Note enden. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich werde den nicht gucken. Und ich werde einfach trotzdem sagen, dass er scheiße ist. So läuft das.
Alles klar. Nochmal ein bisschen Rassismus zum Ende. Warum nicht?
Das ist ja kein Rassismus. Überhaupt nicht. Das liegt ja nicht.
Mulan ist eine chinesische Volkssage, die Europäer bzw. Amerikaner dann einfach für sich adaptiert haben und angeeignet haben. Du kannst doch jetzt nicht einfach sagen, dass das nie wieder rein chinesisch werden darf, nur weil du damit anders aufgewachsen bist.
Das sage ich überhaupt nicht. Ich finde das völlig
in Ordnung. Du hast das gerade gesagt.
Nein, ich finde nur, dass Disney nicht ihre Filme so umändern sollte, dass sie auf eine bestimmte Audience zugeschnitten ist.
Aber sie sind doch sonst immer auf das weiße Publikum zugeschnitten. Warum denn nicht mal auch...
Nee, eben nicht. Disney ist eben für alle. Das ist eben der Unterschied, dass Disney eben... Das
stimmt doch überhaupt nicht. Doch. Disney ist ein rein weißer Konzern. Ich meine, guck dir doch mal die ganzen alten Disney-Filme an. Die triefen doch nur so vor Stereotypen. Die sind doch sogar mittlerweile gezwungen bei Disney Plus vor den alten rassistischen und diskriminierenden Disney-Film diesen Disclaimer zu hauen.
Komm mir doch mit modernen. Gibt es nicht Küss den Frosch oder was? Spielt er nicht in der afroamerikanischen Kultur von New Orleans? Gibt's den nicht? Ah. Den hast du vielleicht nicht gesehen. Das mag ja sein. Aber natürlich gibt's den. Und das Tolle ist, er spielt zwar da, aber er ist nicht an irgendwie ein bestimmtes Publikum gerichtet, sondern er ist immer noch für alle. Und ich finde, Mulan ist eindeutig an das chinesische Publikum gerichtet und kriegt jetzt hier noch so einen Nebenbeistart und das finde ich nicht in Ordnung.
Also kriegt doch hier keinen Nebenbeistart. Was soll das denn? Also ich finde, es ist wesentlich diskutabler, wenn Studios das machen, was sie zum Beispiel mit Filmen wie Mac oder diesen, wie heißt dieser richtig bescheuerte The Rock-Film, Skyscraper.
Der war echt scheiße.
Wenn sie also da ganz offensichtlich eine gewisse Handlungsstränge nach China verlegen oder einfach da so ans chinesische Publikum anbiedern.
Genau das tut Mulan.
Das ist diskutabel.
Genau das tut Mulan.
Aber Mulan ist doch original chinesisch. Da kannst du doch nicht sagen, das ist nicht in Ordnung, wenn die dann ihre eigene Volkssage von ihren eigenen Leuten sehen möchten.
Ja, und was soll. Hä? Und Frozen basiert auf einem Hans-Christian Anders-Märchen. Das darfst du das jetzt nur noch in Däne verfilmen oder was? Ist doch Quatsch.
Hey, das ist. Okay, komm. Wir können da ja gerne dann in der nächsten Folge ausführlich drüber sprechen. Dann musst du den Film aber auch gesehen haben.
Ja, scheiße, okay. Christoph, ich will auch gar nicht. Man muss da jetzt auch nicht so ein Thema über kulturelle Aneignung drüber machen. Das ist so eine, das muss man auch nicht aus einem soziologischen Standpunkt sehen. Ich bin einfach, du siehst mich hier, ich bin der einfache Kinogänger.
Ich sehe dich nicht.
Und ich bin als einfacher Kinogänger, sehe ich einen Film, den ich in meiner Kindheit geliebt habe, der jetzt massiv verändert wird.
So wie dein Land, ne?
Oh, schieb das jetzt nicht zusammen. Das ist wirklich diffamierend.
Gut, Freunde, ihr hört schon, nächste Folge wird interessant, wird kontrovers. Aber was wäre auch eine Cinebrüder-Folge ohne einen handfesten Streit.
Ja, das stimmt. Oh, Christoph, willst du den nicht auch gucken?
Welchen?
Ja, Mulan, mach mal bitte.
Ja, tue ich doch auch. Ich habe ja gesagt, ich habe Bock drauf.
Und du hast ja Mulan auch gesehen, obwohl das ein Trickfilm ist?
Ja, klar, da war ich ja auch 8 oder so.
Hey, du hast ja sonst auch keinen gesehen. Okay, ja gut. Ja,
natürlich, ich habe alle klassischen Disney oder andere weitere Trickfilme gesehen, aber jetzt gucke ich mir die doch nicht mal an, weil das für Kinder ist. Das ist doch mein Standpunkt.
Ja, okay, stimmt. Aber dann ist ja die Frage, wo ist denn die Grenze? Also ab welchem Alter hast du gesagt, ich gucke jetzt keine Disney-Filme mehr?
Das weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau. Aber wo wir gerade beim Thema sind, richtig guter Film, Feivel, der Mauswanderer.
Boah, ja, tatsächlich. Er ist richtig geil. Und den mochte ich immer richtig gerne. Und dann Bernhard und Bianca fand ich auch richtig geil, weil das hatte auch so ein bisschen so den Vibe.
Stimmt.
Oh, das war richtig gut. Boah, Bernhard und Bianca im Känguruland. Nicer Film, wirklich. Ich weiß gar nicht, ob der immer noch gut ist. Ich hätte ein bisschen Angst, den jetzt zu gucken, weil ich habe ja letztens mal wieder DuckTales gesehen, eine Folge. Also nicht, weil ich mir das angemacht habe, sondern weil es lief.
Klar.
Und oioioi, ey, das ist irgendwie gar nicht mal so geil gealtert. Ja. Okay, dann freut euch auf die kontroverse Besprechung von Mulan 2020 beim nächsten Mal.
Genau, ich würde sagen, gehabt euch wohl und geht weiter ins Kino und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.
Tschüssikowski, Freunde.